Ich begrüße euch ganz herzlich zur Fortsetzung von den Teegesprächen von Ruhrdialog. Wir haben uns dazu entschlossen, auch nach dem Ramadan die Teegespräche fortzuführen, weil das eigentlich ganz gut geklappt hat und wir mit dem Format auch zufrieden sind. Und wir haben eigentlich auch ganz recht gutes Feedback bekommen. Wir möchten dieses Jahr weitermachen mit unterschiedlichen Themen. Also wir haben noch kein übergeordnetes Thema. Wir wollen da so ein bisschen gucken, wie das ankommt, wie sich das Ganze entwickelt und vielleicht können wir dann ja im nächsten Jahr mit einem Überbegriff anfangen oder die Teegespräche unter einem Überbegriff veranstalten. Und dieses Mal haben wir für heute uns für Mystik entschieden. Und da werde ich was Kurzes eben vorlesen und dann können wir auch gemeinsam so uns ein bisschen drüber unterhalten. Volkan, ich weiß nicht, ist eine Vorstellungsrunde vonnöten oder sind das eher so diejenigen, weil ich glaube, wir haben jetzt eins, zwei neue Teilnehmer.
Ich denke nicht unbedingt, außer es wird jetzt ausdrücklich der Wunsch geäußert, weil die meisten sich untereinander schon kennen.
Okay. Ja, ich lege einfach mal los. Ich habe die PDF auch in der Gruppe geteilt. Wer will, kann das von dort auch nachverfolgen und mitlesen oder nachher auch lesen. Das Thema ist nicht unbedingt die Mystik in den Religionen, sondern ich wollte den Schwerpunkt vielleicht erstmal auf die Mystik im Islam legen. Vielleicht ergibt sich ja aus den Gesprächen noch die Situation, dass man vielleicht über die Mystik im Christentum noch so ein bisschen spricht, das wäre vielleicht mal interessant. Mystik im Islam. Die islamische Mystik als Weg einer Verinnerlichung findet ihre Quelle im Koran. Auch der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hat mystische Erfahrungen gemacht. Seine Himmelfahrt in Jerusalem gilt als Vorbild für den inneren Aufstieg der menschlichen Seele zu Gott. Er selbst hat diese Reise mit Leib und Seele erlebt. Auf dem Weg zur Freiheit der Menschenseele entwickelte sich ein spiritueller Weg bzw. Sufismus. So soll die materielle Welt überwunden und eine erfahrbare Nähe zu Gott erreicht werden. Scheich Hashemi, Leiter einer Sufi-Gemeinschaft, sagte, der Sufismus ist die spirituelle Dimension der islamischen Religion. Es ist ein Weg, Frieden zu erlangen. Zuerst mit sich selbst, dann mit der Gesellschaft und schließlich mit Gott. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und er liebt alle Kreaturen. Diese Nachricht von Gott, allumfassender Einheit, Wahrheit und Liebe, möchten wir in die Gesellschaft hineintragen. Eine der Hauptaufgaben, die wir uns als Sufi stellen, ist daher, unser Herz von allen Unreinheiten zu befreien. In einem fast 200 Jahre dauernden Prozess entstand aus dem Asketentum die islamische Mystik. Das Ziel dieser Mystik war es, die reine, selbstlose Gottesliebe zu erlangen. Der mystische Weg wird als innerer Aufstieg vom menschlichen zum spirituellen Ich verstanden, aus Sehnsucht nach der Einswerdung mit Gott und der Suche nach dem eigenen Selbst. Es bezieht sich auf den Urzustand des Menschen. Die Wanderung oder Reise auf dem mystischen Heilspfad mit ihren Erfahrungen, im islamischen Sprachgebrauch auch Ahwal, und ihre Stationen, Makamat, wird ab dem Ende des 10. Jahrhunderts gefestigt. Einige islamische Rechtsgelehrte und fundamentalistische Gruppierungen betrachten die Entwicklung dieser Mystik mit Argwohn und Skepsis. Die Mystik lebt im Islam bis heute in unterschiedlichen Strömungen fort. Der Sufismus entwickelte sich ab dem 8. Jahrhundert. Die Sufis, ihr Name ist abgeleitet vom arabischen Begriff Suf, also Wolle, haben neuplatonische, christliche, gnostische und indische Elemente integriert. Im Persischen und Türkischen werden sie meist Derwische genannt. Ziel des Sufismus ist das Einswerden mit Gott durch das Freiwerden vom Ich. Als Zeichen ihrer Armut und Askese tragen Sufis ein wollenes Gewand. Sufismus bedeutet, nichts zu besitzen und von nichts besessen zu werden, so ihr Selbstverständnis. Die Ursufis verbindet die Fähigkeit des Loslassens, die sich in ihrer inneren und äußeren Besitzlosigkeit ausdrückt. Die muslimischen Sufis sind nicht nur Erben der christlichen Wüstenväter und Mönche, sie sind auch Vorläufer der christlichen Bettelorden. Es ist kein Zufall, dass die Armutsbewegungen des Mittelalters auf die Kreuzzüge folgten oder in dieser Zeit erstarkten. Die wesentlichen Merkmale des Sufismus lassen sich also so zusammenfassen. Erstens, Liebe zu Gott in äußerster Besitzlosigkeit. Zweitens, Erleben des Geliebten im ekstatischen Gebet. Drittens, die innere Verwandlung des Menschen, die ihn erst im vollen Sinn zum Menschen macht. Und viertens, das Verschwinden des Ich in der Liebe zu Gott. Die Mehrzahl der Mitglieder bzw. Jünger eines Ordens leben in klosterähnlichen Orten nach dem Prinzip der Besitzlosigkeit in absolutem Gehorsam ihrem Meister gegenüber. Ein Orden wird durch den Meister, auch Scheich oder Murschid genannt, und einen Stellvertreter geführt. Die übrigen Mitglieder verstehen sich als Schüler, sogenannte Derwische, die unter anderem auch die Hausarbeit verrichten. Als das wichtigste Tor auf dem Weg zu Gott und als eindrücklichste Form des mystischen Betens gilt der Dhikr, das Gedenken an Gott. Das Gedenken an Gott kann entweder schweigend oder laut vollzogen werden, oft in Verbindung mit dem Ausatmen. Für den Sufi führt der Dhikr zum völligen Vergessen der geschaffenen Dinge. Am Ende ist nur noch Liebe, nur noch Gott. Der berühmte Sufi Rumi hat das Geschehen des Dhikr so zur Sprache gebracht. Und denke so inständig an Gott, bis selber du ganz dich vergisst, dass du im Gerufenen aufgehst, wo Rufer und Ruf nicht mehr sind. Eine der wichtigsten Gestalten der frühen Sufi-Mystik war eine Frau, Rabia al-Adawiyya, die Heilige von Basra. 8. Jahrhundert hat sie ungefähr gelebt. Muslimische Menschenrechtlerinnen und Feministinnen berufen sich heute noch auf sie. Ein Wort von ihr: O mein Gott, wenn ich dich anbete aus Furcht vor der Hölle, verbrenne mich in der Hölle. Und wenn ich dich anbete in der Hoffnung aufs Paradies, lass mich dort nicht hinein. Wenn ich dich aber um deiner selbst willen anbete, verberge nicht vor mir deine ewige Schönheit. Also hiermit ist gemeint, dass man Gott nicht anbeten soll, weil man Angst vor der Hölle hat oder weil man Hoffnung aufs Paradies hat, sondern um Gottes selbst willen. Ein weiterer bekannter Mystiker ist der Perser Maulana Jalaluddin Rumi, der oben gerade erwähnt wurde. Er gilt auch als einer der größten Dichter der islamischen Mystik. Über 60.000 Verse sind von ihm überliefert. Das Wesentliche im Beten Rumis ist das Entwerden, das in der tiefsten Ruhe der Versenkung oder im ekstatisch tanzenden Beten erlangt wird. So, das war der Impuls. Was mir immer hier so gut gefällt oder was mir halt auffällt, sage ich mal, ist, dass ich schon mit einigen Salafisten gesprochen habe und sie auf Rumi angesprochen habe und die dann wirklich ja sich schon fast davor geekelt haben und gesagt haben, nee, also damit hat das nichts mit Islam zu tun, komm uns nicht damit und so weiter und so fort. Das fand ich immer ganz interessant, wo doch vor allem in der Mystik, so habe ich den Eindruck, so dass eigentlich das eigentliche Menschsein auch zur Geltung kommt. Dass man in der Mystik auch so ein bisschen sich als Mensch entfalten kann, nicht als ein materielles Wesen, sondern wirklich auch als ein spirituelles Wesen, dass man dann dort aufgehen kann und dass man ja so Weiten hat, sage ich mal, so symbolisch betrachtet, Weiten, die man noch gar nicht betreten hat, die noch kein Mensch begangen hat. Das fände ich immer so faszinierend daran. Und warum dann so salafistische Strömungen sich davon so abwenden. Ich habe mir immer gedacht, ich weiß nicht, inwiefern das richtig ist, dass denen das so ein bisschen die Show vermasselt und dass sie dann die Menschen halt nicht eher überzeugen können, dass man auch mal auf Gewalt zurückgreifen kann und so weiter und so fort, weil Mystik ja erstmal in erster Linie von Liebe handelt und von Liebe spricht. Ja, so viel zur islamischen Mystik. Also das Erste ist ja auch die Himmelfahrt, die Miraj, sagt man ja auch, des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm. Das war ja auch, er ist aber nicht nur mit seiner Seele, sondern auch mit seinem Körper aufgestiegen. und hat dann halt verschiedene Ebenen betreten, die auch noch lang und breit erklärt werden. Aber also es gibt ja schon dieser Aufstieg der menschlichen Seele zu Gott sozusagen. Das ist im Islam halt diese Himmelsfahrt, von der geredet wird, diese Miraj. Eines Muslims ist das tägliche Gebet, heißt es halt. Und das heißt dann halt wiederum, wir hatten das Thema Gebet ja schon, dass man sich halt darauf so konzentrieren sollte oder sich halt Mühe gibt, ein gewisses Level zu erreichen und dass man dann halt auch spirituell sich weiter entfalten kann. Ja, möchte vielleicht das noch irgendwie jemand kommentieren? Fällt ihm noch vielleicht was dazu ein, was er ergänzen möchte oder sie?
Vielleicht eine Ergänzung zu dem Begriff Orden, der ja auch in deinem Impulsvortrag vorkam, mit Bezug auf die Sufis und die Derwische. Bei uns in der Kirche gibt es natürlich auch Orden, aber unterschiedlicher Art. Also nicht alle sind der Mystik gewidmet, sondern wir machen da nochmal einen grundlegenden Unterschied. Es gibt Orden der sogenannten Vita Activa und Orden der sogenannten Vita Contemplativa. Die Activa, das sind eben Gemeinschaften, die versuchen, durch praktisches Tun die Welt zu heilen, zu verbessern, voranzubringen. Dann gibt es die sogenannte Vita Contemplativa, das sind Menschen, die sich sozusagen in das Kloster zurückziehen und versuchen, ihren Glauben sehr stark zu verinnerlichen. Man sagt dann auch schnell schon mal, wobei das etwas unfair ist, und man sagt, die einen wollen sich selbst heiligen, die anderen wollen die Welt heiligen. Ich denke, bei jedem ist ein bisschen was davon da. Beim einen manchmal stärker auf die Selbstheiligung bezogen, bei der anderen stärker auf die Weltheiligung. Aber die Vita Contemplativa, die machen also sehr viele Übungen, die auch gerade schon in deinem Impulsvortrag angeklungen ist, wo es darum geht, das Selbst eigentlich ganz vor Gott zu stellen und frei zu werden für die Begegnung mit Gott. Ich selbst bin kein Experte in Mystik, sage ich gleich dazu. Ich lebe in einem Orden, der seit seiner Gründung versucht, aktiver und kontemplativer miteinander zu verbinden. Meistens geht es ein bisschen zu Lasten der Kontemplation und mehr zugunsten der Aktion aus, weil das uns Menschen halt näher liegt.
Ja, dazu fällt mir ein, das tägliche Gebet, also die Menschen früher, so erfährt man auch so in den Überlieferungen, die haben das tägliche Gebet halt viel inniger verrichten können, als wir es jetzt heute tun können. Weil, okay, klar, die haben auch in einer anderen Zeit gelebt, die hatten auch nicht so viel Sinnesüberflutung wie wir. Aber was mir dann gefällt, man hat mal Fethullah Gülen danach gefragt, dass man sich halt auf das Gebet nicht konzentrieren könne, weil es halt ganz viele andere Sorgen gibt und wie soll das denn funktionieren mit dem Gebet und so. Und er meinte, allein die Tatsache, dass man in so einer Welt, wo alles sich so schnell dreht und entwickelt und bewegt, dass man sich da die Zeit nimmt und sich zum Gebet aufstellt, dass das praktisch äquivalent zu dem ist, was die Menschen damals in den Gebeten erlebt haben. Also diese Tiefsinnigkeit, die man jetzt eigentlich damals erlebt hat, okay, die kann man jetzt vielleicht in dieser Zeit nicht wirklich so erleben, aber es ist vor Gott sozusagen genauso viel wert, weil es halt so eine Zeit ist, wo wenige Menschen halt beten und sich auch nicht so wirklich viel Mühe geben vielleicht. Und das ist mir dann halt eingefallen, als du dann von deinem Orden erzählt hast, Pater Alfred. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man in dieser Zeit nicht so weit in die Tiefe gehen, was die Mystik angeht. Aber vielleicht ist das ja auch schon viel wert, wenn man das so ein bisschen oberflächlich hält, weil selbst das ja eigentlich auch in dieser Zeit so schwierig ist zu erreichen, sage ich mal. Sich wirklich mal Zeit zu nehmen, aus dem Alltag raus. Also das verbinde ich zumindest persönlich mit meinen täglichen Gebeten, dass ich aus dem Alltagsrhythmus rauskomme und ja, für die paar Minuten, die 5 bis 10 Minuten, ja, in so einem anderen Rhythmus lande plötzlich. Und das bietet auch nochmal so eine seelische Auszeit, sage ich mal. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man vor allem bei dieser Mystik auch so einen spirituellen Weg halt beschreitet und dass da auch diese, ich habe den Begriff vor Ramadan gehört, der hat mir sehr gut gefallen, eine gewisse Seelenhygiene betreibt, dass man versucht, sich so von ja unnötigen, überschüssigen Sachen zu trennen, damit man so eine gewisse Seelenhygiene hat, damit man auch vielleicht so den spirituellen Weg etwas besser beschreiten kann, etwas aktiver. Wie sieht's denn mit der Mystik im Christentum aus? Ich hatte einmal gehört, dass man zum Beispiel Mevlana, also Rumi, durchaus mit Meister Eckhart vergleichen könnte. Ich weiß nicht, Pater Alfred, vielleicht kannst du vielleicht noch was dazu sagen?
Ja, ich sagte gerade schon, ich bin kein Spezialist in Mystik, aber es gibt natürlich in der Geschichte des Christentums immer wieder einzelne Personen, weniger große Gesellschaften oder große Gemeinschaften, aber in der Regel einzelne Personen. Du hast gerade einen genannt, Meister Eckhart. Dann gibt es noch etliche andere, die so vor allen Dingen im Mittelalter auftauchen, ich sage mal so 10., 11., 12., 13. Jahrhundert. Da ist so eine starke Phase von mystischen Erlebnissen, von denen geschildert wird bei einzelnen Personen. Die Mystik steht immer so ein bisschen im Verdacht. Das klang, glaube ich, vorhin auch schon in deinem Impulsvortrag einmal an, dass das im Islam auch so ist, weil es ja ein sehr innerliches Geschehen ist. Ein Mensch lässt sich ein auf die Begegnung mit Gott und teilt davon gegebenenfalls den Umstehenden etwas mit, wenn er eine Vision gehabt hat, eine Audition, eine Hörung Gottes oder ähnliche Art und Weise, wie Gott sich ihm genähert hat, teilt das mit. Das ist für die anderen, die das gleiche Erlebnis nicht haben, natürlich immer mit gewissen Zweifeln verbunden. Denn wir wissen natürlich auch, zumindest heute als moderne Menschen, darum, dass es Interaktionen gibt zwischen der Psyche und dem Körper, sogenannte Psychosomatik. Und wir haben dann immer schnell den Verdacht, ja, da ist einer vielleicht nicht dem lieben Gott begegnet, sondern er hat sich einfach was eingebildet oder er hat sich was vorgestellt oder er hat sich in einen Trance-Zustand versetzt. Das alles hat mit Gott nichts zu tun. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Mystik bleibt immer, das sagt der Name ja schon, ein etwas, was im Verborgenen geschieht, etwas Verschlossenes, etwas Geheimnisvolles. Einem Mystiker zu trauen, setzt also auch zumindest schon mal die Bereitschaft voraus, an so etwas wie eine persönliche Begegnung mit Gott zu glauben, dass so etwas möglich ist. Das tun durchaus nicht alle. Es ist bei uns, soweit ich es weiß, im Christentum in keiner der Konfessionen auch irgendwie, sag mal so, dogmatisch festgelegt, dass es so etwas wie mystische Erfahrungen, mystische Erlebnisse geben muss, dass man daran glauben muss, dass es sowas gibt. Aber es gibt trotzdem sehr viele Menschen, die es tun, auch wenn es nicht so vorgeschrieben ist oder nicht so gedacht ist. Wir können ja im Grunde auch schon im Alten Testament, also auch im Judentum, solche Formen mystischer Erlebnisse sehen. Also wenn ich an die Geschichte denke, wo Ezechiel ist es, glaube ich, der in die Wüste hinaus rennt, auf der Flucht zum Gottesberg Horeb und sich dann erschöpft niederlegt in der Wüste und wo er dann die Erscheinung hat, dass ein Engel zu ihm kommt und ihn stärkt und den Mut macht, weiterzugehen zum Berg hin. Das wäre so eine Sache. Oder wenn man Jesus nimmt, der sich in die Wüste zurückzieht und seine Fastenzeit da einlegt, seine 40 Tage, und dem dann der Satan, der Widersacher, erscheint. Auch das wird man ja heute vermutlich als eine Vision betrachten. Also Gott nähert sich ihm in verschiedenen Bildern und Erfahrungen und Erlebnissen. Also mystische Erfahrungen gibt es eigentlich in, soweit ich weiß, allen, zumindest in drei monotheistischen Religionen, immer wieder beschrieben. Ob man sie glaubt und annimmt und ob man sich selbst dadurch auf den Weg zur Mystik macht, zur Gottesbegegnung, zur persönlichen, das ist immer die Entscheidung jedes Einzelnen. Da gibt es keine Vorschrift für uns.
Ja. Ja, ich glaube, das macht das Ganze auch so ein bisschen reizend. Also es steht, ne, wenn man das jetzt wieder dogmatisch betrachtet, es steht nirgendwo beschrieben, dass man jetzt irgendwie aufgehen soll und sich auf die Suche nach Gott machen soll und ne, irgendwas erleben soll und so weiter. Aber ich denke mir dann immer so, ja, also das, was uns vielleicht die Religion vorgeben, ist Brot. Aber das Brot schmeckt mal besser mit Butter und Marmelade oder mit Butter und Käse oder so. Und dass halt die Mystik so ein bisschen die Butter dazu ist. Ne, also ohne jetzt die Religionen, sage ich mal, macht das wenig Sinn. Aber wenn man das dann alles zusammennimmt, dann kann schon etwas sehr Schönes entstehen, denke ich. Und ich glaube, das sind auch immer meistens so persönliche Sachen. Und ist jetzt, ich glaube nicht, dass das jetzt andere Menschen so sehr bindet. Also wenn ich jetzt für mich eine Begegnung habe, dann denke ich zumindest, sollte sich jetzt nicht unbedingt jemand anderes davon beeinflussen lassen in seinem Gebet oder in seinem spirituell auf seinem spirituellen Weg, sage ich mal, sondern es sollte eigentlich erstmal nur mich betreffen. Also man sagt ja auch, wenn man zum Beispiel den Propheten Mohammed im Traum gesehen hat, dass man das eher als Geschenk betrachten soll und das auch dann auch nicht unbedingt mit jedem teilen sollte. Das ist dann halt auch so Punkte, wo ich denke, also Mystik spielt eher vielleicht so in so einem gewissen privaten Raum ab und auf einer sehr persönlichen Ebene.
Ja, da würde ich dir recht geben. Das ist allerdings bei uns, sage ich mal, das für die katholische Kirche gesprochen, für die Katholiken auch immer eine kleine Gefahr, weil es doch immer wieder zu allen Zeiten Leute gegeben hat, die gesagt haben, ich habe ein besonderes Erlebnis gehabt. Mir ist die Mutter Gottes erschienen, mir ist Jesus selber erschienen, hat mir folgende Aufträge erteilt und dann versuchen wollen, mit ihren mystischen Erfahrungen andere Leute zu beeinflussen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Meistens sind diese Botschaften auch noch mit starken Drohungen verbunden, dass das Ende der Welt bevorsteht und weiß nicht, was die Gott denn alles gezeigt hat. Das ist natürlich schwierig, dann sich dazu richtig zu verhalten. Also ich bin dann immer sehr skeptisch, wenn ich von solchen Visionen erfahre. Nehmen wir mal einfach die Hirtenkinder oder das Hirtenkind in Lourdes, dem die Mutter Gottes ein paar Mal erschienen ist, sie Hirten von Fatima, denen die Mutter Gottes erschienen ist. Jetzt zur Neuzeit erscheint sie angeblich immer wieder in Medjugorje, im ehemaligen Jugoslawien. Und da ist es immer sehr fraglich, ob da das etwas ist, ob das Botschaften sind, die die ganze Kirche betreffen sollten, nach denen sich jeder richten sollte. Ich glaube es eher nicht. Oder ob es Botschaften sind, die an die einzelne Person gehen, die diese Botschaft auch empfangen hat. Das wäre so meine Zustimmung eins zu dem, was du vorher gesagt hast, dass das etwas Inneres und Persönliches ist und dann im Grunde auch im persönlichen Bereich bleiben sollte. Also es ist für mich relativ uninteressant, was ein Mensch irgendwo 3000 Kilometer entfernt gerade für eine Vision hat oder für eine Audition hat. Ich versuche, meinem Gott in meinem Leben zu begegnen und nicht durch das Leben anderer, wäre so mein Ansatz, um damit umzugehen. Also es gibt die Gefahr bei der Mystik, um das nochmal kurz zu sagen, es gibt immer die Gefahr, dass man daraus eine neue Heilslehre entwickelt, weil man selbst eine persönliche Erfahrung gemacht hat. Und das ist natürlich gefährlich und falsch.
Dem würde ich, ach so, bitte, Tim.
Ja, also dem kann ich mir eigentlich im Großen und Ganzen anschließen, was Vater Alfred jetzt gesagt hat. Ich glaube, in der evangelischen Kirche hat man da immer auch eine Skepsis gehabt, was so diese ja, private Visionen angeht. Tatsächlich, Pater Alfred sagt das auch, was bewirkt im Grunde eine private Vision für die Gemeinschaft der Christinnen. Welche Stellenwert kann das da haben? Und ich denke, in der evangelischen Kirche haben wir da auch eine gewisse Skepsis. Den Verdacht hat Pater Alfred auch angesprochen. Mystik steht gegen ja, von der Anlage her schon fast gegen eine Institution, gegen eine geordnete Gemeinschaft, weil das im Grunde keine Größe ist, spielt keine Rolle in der Mystik. Und das macht es, macht das Verhältnis heikel und muss dann eigentlich von Fall zu Fall bestimmt werden, wie das ausgeht. Ich denke, das ist das eine. Ein anderes Problem, was dabei auftauchen kann, und das ist, denke ich, im evangelischen Bereich auch ausgeprägt, es könnte dahin führen, man könnte sich selber auf den Weg machen zu Gott. Dies ist aber ein Weg, der nur von Gott her bestimmt wird. Und ich glaube, die Eigenmächtigkeit, die sich zeigen könnte, und da muss man dann auch immer von Fall zu Fall wieder genau schauen, wie das geht, was stattfindet, die Eigenmächtigkeit, sich seine Beziehung zu Gott zu erarbeiten, da haben wir evangelischerseits, glaube ich, immer so zumindest Fragezeichen. Kann das? Geht das? Ist es nicht Gott, der uns zu sich zieht? Und müssen wir ihm das nicht überlassen? Natürlich im Gebet darum bittend, aber es ist Gott, der sich, der seine Menschen zu sich zieht. Und so, ja, mit Mystik habe ich mich selber eigentlich auch nicht so befasst. Ich kenne natürlich die Namen Meister Eckhart. Es gibt hin und wieder Leute, die mystische Interessen haben. Aber wie sich das kirchlich auswirkt, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist schwierig, davon eine Gemeinschaftserfahrung zu machen. Obwohl, wie du vorhin in deinem Impuls, Serda, auch sagtest, es gibt diese Schulen. Die gibt es natürlich auch im christlichen Bereich. Menschen, die sich zusammentun, die Gemeinschaften gründen, um gemeinsam in diese Gemeinschaft religiöses Erleben zu leben. Ja, soweit.
Okay. Kann man da vielleicht per Definition dem nicht so ein bisschen Einhalt gebieten, also dass das nicht missbraucht wird? Weil wenn jetzt zum Beispiel, okay, Menschen können Visionen haben, aber wenn die dann irgendwann mal ankommen mit, hör mal, ich habe den lieben Gott gesehen und er hat mir gesagt, ich soll dies und das tun, sonst hat er mir mit diesem und jenem gedroht und ich soll das allen Menschen sagen. Ist das denn nicht eher so eine Offenbarung, die eigentlich nicht also einzelnen Menschen erscheinen soll, sondern mehr vielleicht so Propheten, sage ich mal, die eine Offenbarung bekommen, weil dann spricht man ja von einer Offenbarung, wenn Gott irgendwie eine Anweisung gibt sozusagen und mit etwas droht. Das kann ja dann so auch schon in der Logik nicht stimmen, oder irre ich mich dort? Weil ich kenne das so ein bisschen aus der islamischen Mystik, dass, also wie anfangs erwähnt, dass das eher so eine private Sache ist, dass man so gewisse Sachen sogar für sich selbst behalten sollte und also sich selber dran orientieren sollte und jetzt nicht unbedingt jetzt in die Welt hinausreden und sagen, hört mal, ich habe von dem und dem geträumt und der ist mir im Traum erschienen und dieses und jenes und wir sollen jetzt alle dies und das tun. Dass das ja eher so eine Offenbarung ist und eine Offenbarung kommt ja jetzt hier nicht unbedingt, ich sag mal, in Anführungszeichen normalsterblichen Menschen, also nicht von Gott ausgewählten Menschen, sage ich mal. Kann man das per se, also per Definition denn dann schon nicht einschränken? Das wäre so meine Frage. Dass man dann jetzt, also dass man sagen kann, okay, wenn jetzt jemand eine Vision hatte, sage ich mal, und er wurde zu etwas aufgefordert, aber halt nur er und nicht, dass er die Anweisung bekommen hat, dass er jetzt Leute um sich scharen soll und die dann zusammen dieses oder jenes tun sollen, sondern dass jemand eine Vision bekommen hat, er zu etwas aufgefordert wurde, aber halt auch nur er selbst, privat, und dass er das dann halt auch tun kann. Also das finde ich ja wiederum, das ist ja auch, kann ja auch was Schönes sein, das finde ich auch halbwegs, also irgendwo auch richtig, aber wenn man halt anfängt, irgendwie Leute zu rekrutieren oder um sich zu scharen, dass es dann wirklich problematisch ist, dann sollte man da auch wirklich mit Skepsis drauf reagieren und wirklich kritisch hinterfragen, oder?
Wenn ich da direkt darauf eingehen darf, ich denke, da hast du recht. Bitte, ob, bitte. Ob es per Definition ist, das glaube ich nicht, aber wie wir in der Kirche natürlich damit umgehen würden, ist das theologisch zu bewerten, zu untersuchen. Also es steht ja, die persönliche Erfahrung wird an der Schrift geprüft. Da gibt es durchaus ein Abgleichverfahren, wo man die individuelle Erfahrung, die gemacht werden, mit dem Wort, mit dem offenbarten Wort vergleicht und daran prüft.
Das meine ich auch eigentlich.
Insoweit sind die Erfahrungen nie, muss man sagen, für sich schon gültig, sondern immer in dem erst im Laufe des theologischen oder Glaubensgespräch, was sich danach ergibt. Erst danach kann anhand von solcher individuellen Erfahrungen eine Verbreiterung oder sowas in einer Gemeinschaft stattfinden. Ich versuche es jetzt in ganz allgemeine Begriffe mal zu beschreiben. Ich will da nicht auf Lehramt und so weiter derartige Begriffe kommen. Aber ich denke, persönliche Erfahrungen werden auch reflexiv bearbeitet in einer Gemeinschaft. Stehen nie für sich allein.
Dem würde ich auch so zustimmen. Also wir haben ja bei uns in der katholischen Kirche auch immer eine gewisse Skepsis grundsätzlich schon, wenn jemand auftaucht und sagt, mir ist das und das widerfahren und ich muss das der ganzen Welt mitteilen. Das wird alles immer sehr gründlich und oft auch sehr lange untersucht und versucht auch abzuklopfen hin auf das, was wir aus der Offenbarung der Heiligen Schrift wissen, ob das überhaupt in Einklang steht mit dem, was wir da wissen und was sich uns offenbart hat von Gott her. Also zunächst mal ist die Mystik etwas, was für die einzelne Person von Bedeutung ist und auch in dem Bereich zunächst mal bleibt. Also die Kirche ist mal sehr vorsichtig, so etwas zu übernehmen, irgendwelche Visionen wahrzunehmen oder Auditionen, um zu sagen, das ist jetzt, hat eine Verbindlichkeit für die ganze kirchliche Gemeinschaft. Jeder muss sich jetzt auch danach richten. Das findet eigentlich nahezu gar nicht statt. Also ich bin als Katholik keineswegs dazu benötigt, die Erscheinungen von Lourdes für wahr zu halten und mich nach dem zu richten, was die Gottesmutter da angeblich alles gesagt haben soll. Ich bin aber auch nicht daran gehindert, es zu tun. Aber es hat eben keine Allgemeinverbindlichkeit. Es bleibt dem persönlichen Glaubensleben zunächst mal überlassen.
Okay, da sind wir ja mehr oder weniger einer Meinung, sage ich mal. Jetzt nach dieser Kritik an der Mystik würde ich schon so ein bisschen auf das Inhaltliche gerne eingehen. So mystische Erfahrungen, gibt es denn vielleicht auch in unserer Runde jemand, der darüber sprechen möchte, nicht muss, möchte? Wer hat vielleicht dann so eine mystische Erfahrung mehr oder weniger gemacht? Also da wäre ich schon interessiert dran, oder wenn die Person auch will, kann sie gerne darüber erzählen. Ja, ich kann vielleicht einen Schritt machen. Ich habe, vor wie vielen Jahren war das? Das war irgendwann im Ramadan. Habe ich mal in der Kadr-Nacht, in der Nacht der Bestimmung, nee, nicht Bestimmung, in der, war das die Nacht der Bestimmung? Naja, auf jeden Fall war es innerhalb der letzten 10 Tage im Ramadan. Habe ich dann nach dem Fastenbrechen bis zum nächsten Morgen durchgebetet. Und das habe ich, dieses Gefühl, was ich da bekommen habe, habe ich danach nicht mehr bekommen. Das war so, ich versuche es mal so ein bisschen zu beschreiben. Ich habe mich für einen Augenblick lang während des Gebets wie ein richtiger Mensch gefühlt. Man wird jetzt natürlich fragen, wieso fühlst du dich normalerweise nicht als Mensch? Aber das war nicht so ein Gefühl. Das war so ein Gefühl, als, hey, ich bin tatsächlich ein Mensch. So. Und wenn ich das jetzige Bewusstseinsgefühl mit dem von diesem Augenblick vergleiche, habe ich eher das Gefühl, ich lebe so stumpf vor mir her. Also ich weiß nicht, dieses Gefühl war so klar und so eindeutig. Und das war jetzt halt wie so eine, ja, bei Drogenabhängigen sagt man ja, der erste Schuss war immer der, immer der schönste sozusagen. Und danach versucht man halt nur noch dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl wieder zu erlangen durch die ganzen Drogeneinnahmen, sage ich mal. Und ja, bei mir ist es jetzt so ein bisschen ähnlich manchmal. Ich versuche immer noch wieder dieses Gefühl zu kriegen, so dieses Gefühl zu erhaschen, aber habe ich leider danach nicht mehr geschafft. Aber das war ein wirklich tolles Gefühl. Und so ein Gefühl hatte ich danach aber nicht mehr. Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich habe einmal eine Erfahrung gemacht, die ich im Nachhinein als eine Art mystische Begegnung mir erklärt habe. Es war eigentlich etwas ganz Profanes und ich war auch gar nicht darauf aus, eine mystische Erfahrung zu machen. Ich war mit Freunden auf einer Bergtour und wir haben nach einem anstrengenden Tag unser Ziel erreicht und wir saßen alle gemeinsam oben um das Gipfelkreuz herum und schauten in die Ferne, wo die Sonne so langsam Richtung Horizont ging, sodass wir bald wieder aufbrechen mussten. Aber das war für einen Moment so friedlich und so glücklich eigentlich, also so voller Glück, dass ich das Gefühl hatte, Gott sitzt mir gegenüber. Also die Sonne ist nicht mehr der Planet, um den wir kreisen, sondern es ist Gott, der mir gegenüber sitzt und mich bescheint und bestrahlt. Und ich war in dem Moment eigentlich vollkommen bereit, mein Leben in seine Hand zu legen, ganz wegzugeben. Das war für ein paar Augenblicke. Ich habe den Freunden das damals natürlich nicht erzählt, weil die nicht denken sollten, sie sollen jetzt einen Verrückten vom Berg runterschlappen. Bin dann auch wieder ganz in das normale Leben sofort wieder zurückgekehrt. Aber für mich war das insofern bedeutsam, weil ich immer denke, was wir Menschen machen können, ist ja keine mystischen Erfahrungen herbeizaubern. Wir können die auch nicht erzwingen. Wir können allenfalls uns öffnen. Und dazu dienen verschiedene Übungen. Das kann sein ein Fasten, das kann sein, dass man eine ganze Nacht durchbetet. Das können verschiedene Dinge sein, die dazu führen. Ob Gott uns dann allerdings in dieser Phase begegnen möchte oder nicht, ist seine Sache. Und es ist immer ein Geschenk, eine mystische Erfahrung. Es ist niemals etwas, was man erarbeiten kann. Ich denke auch, dass Meister Eckhart oder Heinrich Seuse oder Juliana von Lüttich nicht darauf hingearbeitet haben, Visionen zu bekommen und Auditionen zu haben, Begegnungen mit Gott, sondern sie haben sich einfach nur geöffnet. Ich denke, es ist so, wenn ein Mensch in einem Raum sitzt, dass er dann eben einfach die Tür aufschließt, ob Gott eintritt oder nicht. Ist ganz und gar seine Sache und kann der Mensch nicht letztendlich nicht beeinflussen, sondern ist immer Geschenk und Gabe Gottes. Und es ist so etwas sehr Intimes, sodass man also nicht unbedingt damit hausieren geht und davon so erzählt. Also ich glaube, in einem solchen Kreis erzähle ich das heute zum ersten Mal, was mir damals auf dem Berg begegnet ist. Ich halte das weiter in meinem Herzen für ein Geschenk, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jedem zu sagen, du musst einfach nur bergwandern, dann begegnest auch du dem lieben Gott. Das wäre dann eigentlich so ein bisschen krude und blöd, wenn ich jetzt so heute durch die Welt ziehen würde und das verbreiten würde als ein Rezept, Gott zu begegnen. Mir ist es geschenkt und dafür bin ich dankbar und das macht mir manchmal noch Freude in meinem jetzigen Leben.
Boah, das konnte ich jetzt aber richtig nachvollziehen. Ich habe auch schon Gänsehaut bekommen. So werden wir, ne, wenn man da so sitzt und ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mir ist aber auch aufgefallen, also ich gebe dir da erstmal recht, ne? Also das ist wirklich auch etwas Intimes. Das wird auch nicht immer, ne, es gibt auch kein Rezept dafür. Man ist praktisch aber auch nicht so auf der Jagd danach, weil dann, wie auch so ein bisschen im Impuls erwähnt, man macht das ja nicht, um jetzt diese Mystik zu erfahren, sondern man will ja irgendwo Gottes Wohlgefallen erlangen. So, und wenn das auf dem Weg zu Gottes Wohlgefallen sozusagen man sowas begegnet, ist das, wie du auch schon gesagt hast, eher ein Geschenk und dafür ist man dankbar. Und es gibt dann halt auch kein Rezept dafür, wie du gesagt hast, denn da stimme ich dir auch wieder voll und ganz zu. So, geht mal Bergwandern, wenn ihr Gott begegnen wollt. Ne? Also ich glaube, da werden auch viele Menschen da auch nur müde drüber lächeln. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass ich empfänglicher für eine gewisse Spiritualität bin, wenn ich so ein bisschen Hunger habe. Also das ist so ein bisschen seltsam. Also wenn ich ganz satt bin oder total so ganz viel Hunger habe, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn ich so ein bisschen Hunger habe, habe ich das Gefühl, bin ich empfänglicher für so gewisse Sachen. Ich weiß nicht, ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also wenn man so, da ist auch vielleicht auch der Aspekt des Verzichts, wenn man so eine gewisse spirituelle Ebene erreichen möchte, dass man auf vieles verzichtet. Und Essen und Schlaf ist, glaube ich, auch eines der Sachen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Nicht wenn ich müde bin, aber wenn ich auch da so ein bisschen müde bin, ne? Also nicht so richtig müde, sondern so leichte Müdigkeit. Das macht mich auch so, das habe ich auch voll bemerkt, macht mich auch empfänglich für gewisse Spiritualitäten, sage ich mal. Ich bin dann auch so ein bisschen emotionaler. Das hängt sicherlich damit zusammen, denke ich.
Also ich glaube, es ist nicht unbedingt der Verzicht. Also was mir spontan kommt mit dem, was du erzählst, Serda, ist, wenn man Hunger hat, das kann ein Hinweis sein, dass man die eigene Bedürftigkeit spürt. Man spürt, dass man angewiesen ist auf etwas. Und dass man dadurch empfänglicher wird. Dass man es bedarf, von Gott angesprochen zu werden. Und dass man das über so eine gespürte Bedürftigkeit vielleicht dafür dann empfänglicher ist.
Okay, das kann natürlich sein. Aber ich weiß nicht, also ich habe das vielleicht auch so ein bisschen damit konditioniert, dass wenn ich Hunger habe, dass ich dann auch so ein bisschen empfänglicher und emotionaler werde. Das kann natürlich auch sein.
Also ich bin angewiesen auf Gott, ich bin angewiesen auf meine Welt, damit ich leben kann. Ich kann mich eins fühlen, so ein Gefühl der Einigkeit. Also das, ich weiß nicht, ob meine Erfahrungen, die mir nun durch den Kopf gehen, ob das tatsächlich mystische Erfahrungen sind, aber so die Erfahrung, die ich so für mystische Erfahrung halten würde, die haben auch mit einem Gefühl des Einswerdens zu tun. Ob es nun Gott ist, weiß ich nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber eins mit allem, was so um mich herum ist. Und ich da drin in dem großen Ganzen. Nicht als fremdes Element in einem riesen Ozean des Alls, sondern als dazugehörig und ein ganz selbstverständlicher Bestandteil dieses Ganzen von Gott geschaffen. Da würde ich, glaube ich, meine, wenn es dann mystische Erfahrungen sind, hin interpretieren.
Also, wenn ich da noch was ergänzen darf, deine vorherige Frage, Serda, die war ja, habt ihr schon mal so Erfahrungen gemacht? Ich finde, das hat auch immer mit dem Blick zu tun, den man selber auf die Welt hat. Klar, als religiöser und gläubiger Mensch glaubt man daran, wie Pater Altfried und Tim das richtigerweise gesagt haben, dass wenn Gott einen zu sich ruft oder einem das ermöglicht, dass man dann sowas als Geschenk annehmen kann, eine mystische Erfahrung. Aber der eigene Blick und die Offenheit ist ja auch dafür wichtig. Und ich erinnere mich an meine Kindheit, wo mir auch die die Hojas in der Moschee oder auch die Lehrer erzählt haben, dass es in der islamischen Mystik so Gottesfreunde gibt, wie Hidr und andere, die in einer verschiedenen anderen Dimension leben. Und es gibt dort eine interessante Erzählung. Und zwar gibt es den Hidr, der eben in einer Lebenssphäre lebt, die außerhalb unserer Wahrnehmung ist, wo er uns aber trotzdem begegnet. Und zwar jedem Menschen einmal im Leben, ohne dass wir wissen, dass es Hidr ist. Und das kann ein Bettler sein, das kann auch jemand sein, der einem blöd kommt in dem Moment oder der auch jemanden schlecht behandelt. Und das ist dann eine Prüfung, die einem dann Gott auferlegt. Und entsprechend, wie man diese unbekannte Person behandelt, besteht man diese Prüfung oder auch nicht. Und das hat mich als Kind irgendwie geprägt, sodass ich in ganz viele Situationen dann diesen Hidr hinein interpretiert habe. Jemand, der mir blöd kam, der mich beleidigt hat, da dachte ich mir, okay, jetzt halte ich mich mal lieber zurück, nicht, dass es jetzt der Hidr ist, sonst habe ich ja ein Problem später und so weiter. Und ja, das ist so meine Erinnerung, die ich daran habe. Das ist jetzt nicht direkt eine mystische Erfahrung, aber es ist ja schon so, es hat ja damit zu tun, dass man so eingestellt ist und mit dem Blick dann durch die Welt geht.
Das ist ja interessant. Okay. Ich habe gerade nachgeguckt, ob Hidr, ob es da vielleicht so ein Pendant im Christentum oder auf zumindest eine deutsche Übersetzung gibt, habe aber leider nichts gefunden. Höchstens so Personifikation des Guten habe ich gefunden. Aber ja, ich finde das auch interessant, vor allem
es gibt im Christentum natürlich die Vorstellung, dass Christus durch die Welt geht, als diese unbekannte mir Begegnenden. Insoweit begegnet uns Christus in unseren Mitmenschen. Ist so auch eine Idee, womit ich erzogen bin, ist vielleicht ein bisschen auch ein heftiges Wort, aber was durchaus eine Rolle spielte, dass wir in unserer Nächsten auch Christus begegnen. Insoweit ist das und da natürlich auch verborgen und man kann eine ähnliche Überlegung anstellen, wie Volkan das gerade so erzählte.
Ja, das gibt es tatsächlich im Islam auch. Und zwar, wenn man zum Beispiel, welcher Prophet war das? Ein Prophet bekommt einmal Besuch, er lebt halt so ein bisschen abgelegen und behandelt halt seinen Gast nicht so wirklich toll und bekommt dann, weiß ich nicht, besucht dann einen Kranken und so weiter. Also es gibt da so verschiedene Vorfälle, wo halt Begegnungen stattfinden mit unbekannten Personen und wo sich dann halt im Nachhinein herausstellt, dass es Gott war. Ne? Also wie man diesen unbekannten, bedürftigen Menschen begegnet, so begegnet man auch Gott. Wie man die behandelt, so behandelt man auch Gott. So diese Gedanken, die gibt es durchaus auch in der islamischen Tradition. Also das ist nicht unbekannt.
Ja, und ich finde, das leitet auch irgendwo über zu dem Gedanken der gesellschaftlichen Relevanz irgendwo auch und zur Alltagstauglichkeit möchte ich auch sagen, also das als Gesprächsidee noch einbringen, wenn euch das interessiert, und zwar, ja, wie alltagstauglich ist denn die Mystik überhaupt? Also ist es kann man daraus Gedanken ableiten, die uns weiterbringen? Also du hast jetzt, Serdar, ganz am Anfang von Verzicht gesprochen. Ich denke, ich habe da direkt so an so japanische Einrichtungsstile gedacht, wo es halt oft minimalistisch ist oder was wir halt so wahrnehmen zumindest. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern, ob das wirklich so authentisch ist, aber es gibt ja so minimalistische Trends beispielsweise, dass die halt Leute eher auf materielle Sachen verzichten und so weiter oder den Gästen als Gäste Gottes zu begegnen. Das sind ja auch, es hat ja auch alles eine gesellschaftliche Relevanz. Und ich möchte noch einen Aspekt einbringen, und zwar sind mir die Ausführungen von Bedü Zaman Üstad eingefallen, der auch über diese Seelenreise, der nennt das Seiru Suluk im Original, das ist die spirituelle Reise, der geht darauf ein und sagt, ja, okay, das ist zwar wichtig, aber statt 100 Leuten eine spirituelle Hochreise zu ermöglichen, bringe ich lieber einem Menschen die Grundlagen des Glaubens bei, nämlich, dass er erstmal an Gott glaubt, und das hält er für wesentlich wichtiger. So, das als Ideen erstmal.
Ja, die Sache ist, ich glaube, er vergleicht das ja auch so ein bisschen mit Brot und Kuchen, ne? Oder Obst. Ohne Obst können Menschen leben, aber ohne Brot können sie halt nicht leben. Und er vergleicht das halt, diese Grundlagen mit Brot, auf den halt die Menschen angewiesen sind. Und die Mystik vergleicht er eher so mit Kuchen oder Obst, halt so eher so Luxus oder als Nachtisch, was man das so bezeichnet. Aber ja, also ich finde das nichtsdestotrotz in unserer Zeit ziemlich interessant. Und worauf ich gerne eingehen würde, ist dann wirklich die Alltagstauglichkeit. Ich hatte ja so vorhin so ein bisschen erwähnt, dass es halt so schwierig ist. Man kann jetzt nicht hier mitten in der Zivilisation sagen, so, ich gehe mal dann für 3 Monate auf den Berg oder so und guck dann halt so, dass ich da so ein bisschen mit mir ins Reine komme. Das kann man sich ja hier nicht leisten. Also jetzt in unserer Gesellschaft oder in der Zivilisation allgemein. Dass man da vielleicht nach Alternativen suchen sollte. Ich weiß nicht, was meint ihr denn dazu? Also wie alltagstauglich ist denn die Mystik jetzt?
Das ist natürlich eine gute Frage, aber ich denke, Mystik ist ein Weg. Und dieser Weg kann sehr verschieden sein von Mensch zu Mensch. Es geht eigentlich im Prinzip darum, sich offen zu halten für Begegnung mit Gott. Das kann sein, wie es gerade schon geschildert wurde, dass man im Fremden, der einem über den Weg läuft, Gott begegnet und das vielleicht gar nicht oder zu spät erkennt. Das wäre dann schade. Oder dass man es rechtzeitig erkennt. Es gibt ja, was die christliche Gastfreundschaft anbelangt, diesen Spruch, Hospes venit, Christus venit. Es kommt also ein Gast, dann kommt auch Christus. Also dafür offen zu sein, das ist ja schon Anfang von Mystik. Einfach nur sich bereit zu halten für die Ansprache Gottes. Dazu kann auch gehören das tägliche Gebet, dass man sich eben ins Gespräch mit Gott begibt. Auch das ist schon ein Ansatz von Mystik. Es gibt immer wieder einzelne Menschen, die das in einer besonderen und sehr intensiven Weise tun, die dann aber auch immer in der Gefahr stehen, sozusagen den Alltag oder das Leben mit ihren Mitmenschen ein bisschen zu vernachlässigen. Also da konkurrieren eine starke Mystik konkurriert da so ein bisschen mit dem, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, mit dieser Vita Activa, die also versucht, in der Hinwendung zu Mitmenschen die frohe Botschaft zu verkünden. Also Mystik gibt es ja nicht immer nur zu 100% oder 0%, sondern gibt es ja ganz unterschiedlichste Formen und Ansätze dafür. Ich fände es schade, wenn man nur glaubt, in Anführungsstrichen, aber nicht im Ansatz auch ein bisschen mystisch ist.
Ah, sehr schön. Bitte, Tim, du wolltest was sagen.
Ja, du fragtest nach Alltagstauglichkeit. Und ich denke, werf das nun mal so rein, ich denke, die Mystik kann gar nicht alltagstauglich sein. Das Ziel ist ja gerade, nicht alltagstauglich zu sein. Ich formuliere jetzt nur mal ein paar Sätze, die mir so kommen. Weil ich denke, wenn die Mystik was will, ist es ein Fenster offen halten und aufmachen, genau über die Wirklichkeit hinaus, in der wir ständig leben. Also, und die kann mit dem Alltag, glaube ich, nicht kompatibel sein. Wenn sie eingerahmt ist und in einen alltäglichen Ablauf ihr Platz findet, dann glaube ich nicht, dass sie eine ähnliche Wirkung entfaltet. Also meine These, sie kann gar nicht alltagstauglich sein. Sie muss immer gegen eine Art Routine, Alltag stehen. So, These.
Das finde ich. Da würde ich dir vollkommen zustimmen, Tina, dass man also erstmal eine Gegenwelt öffnet oder sozusagen oder einen Ausblick öffnet in eine andere Welt als die, die wir alltäglich erleben. Aber die Begegnung, die ich dann vielleicht habe, wenn Gott mich anspricht oder wenn ich das Gefühl habe, Gott nahe sein zu können, diese neue Dimension, die mich dann öffnet, öffnet mich natürlich dann auch wieder in neuer Weise für den Alltag, für das alltägliche Leben. Und somit hat die Mystik oder mystische Erfahrung haben auch eine Rückwirkung im Idealfall auf den Alltag, der mich umgibt.
Ja, das schon. Das ist unbenommen, klar.
Na, das finde ich ganz toll. Ich finde das jetzt gerade total spannend. Es gibt auch einen Spruch, der sagt, beim Volk mit Gott zusammen. Jetzt, wenn man das auf Türkischen sagt, dann reimt sich das so ein bisschen, weil Gott, sagt man Hak und Volk Halk, wobei Halk eigentlich auch das Erschaffene heißt. Also Hakla beraber, Halken içinde, also mit Gott zusammen in dem Volk. Also ich glaube, Pater Alfred, du hast das vorhin angesprochen, oder ich glaube, Tim, dass man so ein bisschen von der Gesellschaft auch entfernt ist dadurch, dass man so auch aus dem Alltag raus ist, dass man von der Gesellschaft sich so ein bisschen distanziert. Aber ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen vielleicht sogar gut tun würde, mal ab und zu so ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen. Ich glaube, Tim, du wolltest aber noch was sagen.
Also ich denke, also heutzutage die so eine mystische Praxis, dass, da erfährt man nicht allzu viel von, was aber doch sehr en vogue ist und was man ständig wieder hört und was dann auch in Medien immer doch eigentlich mit einer relativ, muss man relativ wohlwollend betrachtet wird, ist, wenn Leute eine Auszeit nehmen. Sie stellen sich gegen eine Routine, gegen ihren Alltag. Die Naomi Osaka, die jetzt bei den French Open zurücktritt, weil sie für ihre geistige Gesundheit meint, es sei besser, sie wird nicht teilnehmen mehr. Wird erst merkwürdig angeschaut und dann doch, ja, man muss da Respekt haben und sie unterbricht, bei sie nur als Beispiel, aber es gibt es in viele Formen, dass Leute eine Auszeit nehmen von einer Tretmühle, so wird es dann auch dann schnell wieder definiert. Oder Harpe Kerkelings, ich bin da mal weg oder so. Es sind schon Themen, denke ich, die heutzutage Aufmerksamkeit erregen, wo Leute viel auch mit verbinden können. Aus einer Alltagsroutine mal auszusteigen und nicht um völlig weg zu sein, aber gerade um dann erneut mit neuer Einsicht, mit neuer Energie, mit dann auch in diesem Alltag wieder wirksam sein zu können. Und dann nicht das als Optimalisierungsstrategie, sondern durchaus auch mit einer verändernden
Erneuerung vielleicht?
Ja, auch mit erneuernder Absicht. Also ich denke, dass das schon, insoweit wäre das dann wieder wohl alltagstauglich. Es kommt häufiger vor, sich eine Auszeit nehmen, sich verabschieden von Routinen.
Mir fällt da jetzt geistiger Tapetenwechsel zu ein, ob man das so bezeichnen könnte.
Ja, und den geistlichen Tapetenwechsel, der hat ja Jesus selber auch gesucht. Wir lesen ja im Evangelium an mehreren Stellen, dass er sich immer wieder zurückzieht, um für sich zu sein und im Gebet zu sein. Also insofern sind ja auch mystische Phasen sozusagen im Leben Jesu festzustellen. Und warum sollten wir das heute nicht auch tun? Im Kloster versuchen wir das eben durch unsere regelmäßigen Gebetszeiten, dass wir uns eben immer mal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde herausnehmen aus dem Getriebe des Alltags. Und manchmal machen wir es eben auch länger. Das nennen wir dann in der Regel Exerzitien oder Einkehrtage, wenn es nicht ganz so anspruchsvoll sein soll. Aber es sind ja immer wieder die Versuche, den Alltag zu durchbrechen und das Fenster, von dem Tim vorhin sprach, das Fenster wieder neu zu öffnen, um die andere Dimension nicht aus dem Blick zu verlieren, in der wir ja auch leben, gleichzeitig zum Alltag.
So, wir müssen jetzt auch schon so ein bisschen mit dem Blick auf die Zeit zum Ende kommen. Also ich finde es schade, also was heißt schade, ich finde, wir kommen gegen Ende immer so richtig in Fahrt und genau jetzt wird es auch interessant, glaube ich. So die Alltagstauglichkeit der Mystik. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt auch in der Corona-Zeit, in die letzten 10 Tage des Ramadan, da gibt es ja dieses Itikaf, nennt man das. Unter normalen Umständen zieht man dann sich in einer Moschee zurück, hat dann keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt, kümmert sich dann wirklich nur noch um Gebete und Rezitation. Und weil das jetzt zur Corona-Zeit nicht möglich war, hat man halt so ein Alternativ, ja, Itikaf dazu entwickelt, sage ich mal. Und da hieß es dann irgendwie, man kann sich dann für 5 Stunden in ein Zimmer zurückziehen und dann gewisse Gebete aufsagen, das Gebet verrichten und dann auch ne, also auch kein Handy, wirklich so eine gewisse Auszeit nehmen, dass man auch keinen Kontakt zur Außenwelt hat, kein Internet und so weiter und so fort, dass man sich da so ein bisschen zumindest, ja, versucht, ja, einfach Seelenhygiene zu betreiben. Ich bezeichne das jetzt einfach mal so. Ja, ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn man mal ab und zu etwas Mystik betreiben, kann man das jetzt nicht sagen. Aber ich denke, wenn man das erleben könnte, ich glaube, so eine geistige Auszeit wird jedem von uns gut tun, vor allem jetzt auch zu diesen turbulenten Zeiten, denke ich. Und ja, ich hoffe dann, dass ihr das genauso interessant fandet wie wir. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns wann? Ich glaube, Ende des Monats haben wir schon wieder ein Teegespräch, weil wir im nächsten Monat ja schon in der Sommerpause sind. Volkan, hast du gerade parat, welches Thema wir haben?
Hatten wir das schon festgelegt, die Reihenfolge? Wüsste ich jetzt auswendig nicht. Ich müsste einmal im Kalender schauen.
Okay. Nee, wir sind auf jeden Fall Ende des Monats nochmal zusammen zum Teegespräch, aber ihr würdet dann per E-Mail oder über Messenger beziehungsweise in der Telegram-Gruppe würden wir das dann nochmal ankündigen, würdet ihr dann Bescheid bekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich an alle Zuhörerinnen und Teilnehmer. Teilnehmerinnen haben wir jetzt leider nicht, aber gut, an allen Teilnehmerinnen, die heute mit dabei waren und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Dankeschön, Wiederhören.
Ja, bis demnächst.
Vielen Dank, schönen Abend.
Tschö.